Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Kennengelernt haben wir uns, weil sie die Sprachlehrerin eines Mannes ist, der mich auf sie und dieses Märchenprojekt hingewiesen hat. Er hat bei Ihnen litauischen Sprachunterricht genommen und Sie haben sich Märchen erzählt, oder wie kann ich das verstehen?
Guten Tag, erstmal vielen Dank, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind und Interesse gefunden haben. Ja, Herr Müllmenstedt hat Litauisch gelernt und wir haben immer wieder, als er schon weiter war, haben irgendwelche Auszüge gelesen oder beziehungsweise auch teilweise habe ich ihm Botschaften von diesen litauischen Märchen erzählt und das fand er sehr spannend immer.
Sind das Märchen, die Sie in Ihrer Kindheit schon gehört haben oder haben Sie die später nochmal nachgelesen?
Ja, das war eigentlich ganz interessant für mich selbst, weil ich eine Zeit lang meinte, ich mag nicht so besonders litauische Märchen. Wir hatten in der sowjetischen Zeit so einen Band und ich habe zwar gelesen, aber so damals habe ich kein großes Interesse daran gefunden. Und ich war jeden Sommer, wir hatten 3 Monate Ferien im Sommer in der Schule und ich war immer auf dem Lande bei meiner Großmutter. Und meine Großmutter hat immer wieder irgendwelche Geschichten erzählt, meistens aus der Bibel. Und ich habe gedacht, für mich war alles, was sie erzählt, sind biblische Geschichten. Und die waren auch sehr spannend. In einem Sommer, da sind wir sogar, musste ich zum Kommunionsunterricht in die Kirche. Und die war 6 Kilometer entfernt von unserem Dorf. Und wir sind gelaufen. Ich konnte auch nicht Nein sagen. Die war über 70, für mich damals uralt und während wir gingen und auf dem Rückweg hat sie mir immer diese Geschichten erzählt. Und dann erst später, 2003, habe ich Weggefährten oder Gleichgesinnte gefunden und wir haben eine litauische Sonntagsschule in Berlin eröffnet. Und für diese Schule suchte ich Lehrbücher oder etwas Passendes, litauischen Kindern in Deutschland Litauisch unterrichten kann. Und auf dieser Suche war ich in verschiedenen Verlagen und habe verschiedene Gespräche geführt. Und dann habe ich ein Märchenbuch, litauisches Märchenbuch geschenkt bekommen. Und irgendwann habe ich meinem Sohn vorgelesen. Und plötzlich dachte, oh, die habe ich schon gehört von meiner Oma, die sind gar nicht aus der Bibel. Und, und dann auch gewisse Fragen haben mich bewegt und ich habe plötzlich da Antworten gefunden in diesen Märchen. Und wenn ich so mit meinen Freunden unterwegs war und die über irgendwelche Probleme, Herausforderungen erzählt haben, dann habe ich Märchen zitiert. Und die fanden so ein Interesse daran, dass die immer dann wollten, dass ich das Märchen ganz erzähle. Und so, dass diese Märchen dann mich nicht losgelassen haben.
Das klingt ja auch sehr märchenhaft, 3 Monate Sommerferien zu haben.
Ja.
Das ist wundervoll. Mein ganzer Neid. Wir wollen einmal ein Märchen hören, um einzutauchen in diese Welt der litauischen Märchen. Und danach würden wir mal darüber sprechen, was diese Märchen auszeichnet und was sie unterscheidet von zum Beispiel deutschen oder russischen Volksmärchen.
Dann habe ich so hier ein kürzeres Märchen ausgesucht. Erstmal, Bildung macht reich. Es war einmal ein Mann, der, als er das 70. Lebensjahr überschritten hatte, bedauernd zu sich sagte, die Reichen und die Glücklichen sind meistens gebildete Menschen. Ich habe keine Bildung in meinem Leben bekommen. Deshalb bin ich so arm und unglücklich. Als ich klein war, ließen mich meine armen Eltern nicht in die Schule. Als ich größer wurde, hatte ich immer weniger Zeit. Jetzt, da mein Sohn groß ist und mich unterstützt, könnte ich lernen und habe auch genug Zeit dafür. Man sagt doch, es ist nie zu spät, um etwas zu lernen. Der alte Mann beschloss, nach diesen Überlegungen in die Schule zu gehen. Der Lehrer setzte ihn alleine in die hinterste Reihe. Auch wenn die Kinder kicherten, blieb der alte Mann den ganzen Tag in der Schule. Auf dem Weg nach Hause fand er ein Säckchen voller Goldtaler. Er freute und wunderte sich, was für eine Macht die Bildung besitzt. Ich war nur einen einzigen Tag in der Schule und siehe da, welches Glück mir zuteil wurde. Er nahm das Geld mit nach Hause, zählte es und stellte fest, dass es viel war. Als der alte Mann am dritten Tag nach der Schule auf dem Weg nach Hause war, begegnete er einem Reiter. Das war der Mann, der vor 3 Tagen auf diesem Weg sein Geld verloren hatte. Jetzt ritt er den Weg ab und fragte jeden, ob er sein Geld gefunden hätte. So fragte er auch den alten Mann. Guter Mann, hast du zufällig mein Geld hier auf dem Weg gefunden? Ich habe hier Geld gefunden, gab der alte Mann zu. Ein ganzes Säckchen. Wann hast du es gefunden? Nun, als ich am ersten Tag zur Schule ging, antwortete der alte Mann. Der Reiter schaute sich den alten Mann nur an und ritt weiter.
Sehr schön. Was mir gleich einfällt bei diesem Märchen, wer russische Volksmärchen kennt, wer deutsche Märchen kennt, und es zeichnet sehr viele Märchen aus in diesem Buch, sie sind sehr kurz. Sie sind oft nur 1 bis 2 Seiten lang, arbeiten nicht so stark mit Wiederholungen. Ich erinnere mich bei den klassischen Märchen, die ich kenne, es sind meistens 3 Brüder, man hat die gleiche Geschichte fast 3-mal, bis der 3. Bruder etwas anderes tut oder ein und derselbe Held erlebt 3-mal etwas Ähnliches. Also man arbeitet sehr stark mit Wiederholungen, das ist hier gar nicht der Fall. Es wird eigentlich eine klassische Geschichte erzählt, oder?
Ja, meistens ist das in der Tat so und diese Märchen würde ich eher sogar als Geschichten bezeichnen, weil die so als Geschichten erzählt werden und es gibt zwar auch 3 Aufgaben, 3 Brüder kommen auch immer wieder vor, nur in den litauischen Märchen gibt es auch sehr oft, haben wir hier als Helden Sonne, Mond oder Wind und dann Teufel ist ganz wichtig. Teufel muss nicht unbedingt auch böse sein. Durchaus kann der Teufel auch helfen, einem Menschen helfen. Man kann auch eine Freundschaft mit einem Teufel eingehen. Und wenn man schon Schwierigkeiten mit einem Teufel hat, dann ist es meistens so, dass der Bauer, meistens ein Bauer, ein weiser Bauer, der einen Teufel immer überlisten kann. Und die sind Helfer. Und dann natürlich auch diese große Verbundenheit mit der Natur, die man in Litauen genug hat, ne, oder viel hat.
In den deutschen Märchen werden Menschen verbrannt, man hat blutige Füße in zu engen Schuhen und es werden alle möglichen Gliedmaßen abgeschnitten. Die litauischen Märchen sind etwas zahmer, nicht so brutal, oder?
Ich glaube, weniger brutal. Allerdings, als ich angefangen habe, diese Märchen zu übersetzen und meinen Freunden erzählt habe oder irgendwie sich das in Litauen ergeben, zum Thema kam, dann haben wir, die meisten haben mir gesagt, ach, das ist doch so grausam, wie kannst du das, was soll man da jetzt heute? Aber ich finde die gar nicht so grausam. Natürlich kommen immer wieder irgendwelche Toten oder, aber meistens sind die Bösen, die dann dieses Unglück erfahren, nicht? Das haben wir auch heutzutage, nicht? Das ist irgendwie das gute Ende ist immer, wenn das Böse verschwindet, nicht? Das ist ja in der Form auch hier manchmal, nicht? Aber ich würde sie nicht als grausame bezeichnen.
Was mir noch aufgefallen ist, abgesehen davon, dass sie sehr kurz sind, sie sind ja auch oft sehr lustig. Das unterscheidet sie, finde ich, von vielen anderen Nationen. Ich möchte mal ein ganz kurzes, es sind praktisch teilweise Märchen in 3 oder 5 Sätzen, die aber dann eine Pointe haben. Ich möchte mal eins vorlesen, es ist auch wirklich kurz, keine Sorge, wenn ich lese. Der Gelehrte und der König. Einmal stellte der König dem Gelehrten eine Frage. Der Gelehrte hatte allerdings keine Antwort auf diese Frage und sagte nur, das weiß ich nicht, Majestät. Du bist bei mir für die Wissenschaft zuständig und bekommst dein Gehalt vom König. Du weißt keine Antwort auf meine Frage, bemerkte der König unzufrieden. Majestät, ihr bezahlt mich für das, was ich weiß und nicht für das, was ich nicht weiß, sagte der Gelehrte. Das hat eine ganz eigene Komik. Sind die Litauer ein lustiges Volk?
Ich finde ja. Ich finde ja und unbedingt. Ich treffe immer wieder auch in allen möglichen Gesellschaftsschichten und auch sehr oft übrigens unter den Handwerkern, dass die dann so diese Geschichte oder so plötzlich so einen Satz aufgreifen und das wird so lustig. Ich war einmal auch mit so einem Förster unterwegs, eine Stunde im Auto und ich habe nur gelacht, diese eine Stunde, wie er so um Stehgreifen. Ich konnte auch dann nicht mehr nacherzählen. Das war einfach alles so, alle Sätze konnte er aufgreifen und ganz lustig darstellen. Das ist schon so, denke ich, ja.
Dieses Buch ist ja ein Familienunternehmen. Ihre Tochter hat die Zeichnungen dazu gesteuert. Lara hat praktisch Zeichnungen, ja, Aquarelle angefertigt. Ja, ja. Wie ist das entstanden?
Naja, die ganze Familie war da eingebunden irgendwie, weil zuerst mein Sohn, dem habe ich auch die ersten Märchen vorgelesen, auf Litauisch noch, und er fand eine Geschichte so lustig, dass er immer wieder die in der Schule erzählen wollte, aber das konnte er nicht, weil er keinen deutschen Text dazu hatte. Und auch ein übersetztes Märchen hätte nicht gereicht, weil man dann ein ganzes Buch hätte vorstellen müssen. Und meine Mittler, das hat mich immer dazu auch so einen Beweggrund, das zu übersetzen. Und meine mittlere Tochter hat dann auch die erste Korrektur gelesen. Das war auch Neuentdeckung für mich, weil ich sie nicht einschätzen konnte, ob sie das kann. Und die älteste Tochter, sie hat Kunstgeschichte studiert und zwischendurch immer wieder irgendwelche Zeichnungen mir geschenkt und so. Und da sie auch Vertrauen hatten in diese Zeichnungen, ist natürlich da auch dazu gekommen.
Sehr schön. Hören wir ein zweites Märchen, um nochmal den besonderen Ton vielleicht zu hören.
Ja. Ich habe jetzt noch ein längeres Märchen so ausgesucht, damit wir auch, um zu zeigen, dass es auch länger Märchen gibt und auch diese drei Aufgaben, drei Wiederholungen. Ein alter Soldat. Es war einmal ein alter Soldat, der wurde aus der Armee entlassen. Da er sich noch rüstig fühlte und auch keine Familie und kein Zuhause hatte, suchte er nach einer neuen Arbeit. Er suchte sehr lange, konnte aber nichts finden. Einmal begegnete er einer alten Frau und erzählte ihr von seinen Sorgen. Die Alte sagte zu ihm: Weit im Osten, in den öden Wüsten, gibt es ein Glasschloss. In diesem Schloss lebt ein schwarzer Herr. Geh zu diesem Herrn und du bekommst eine Arbeit. Der Soldat befolgte den Rat der Alten und ging in den Osten, um nach dem schwarzen Herrn im Glasschloss zu suchen. Am Abend legte er sich unter einen Apfelbaum. Der Apfelbaum raschelte mit seinen Blättern und fragte: Wohin gehst du durch diese öde Landschaft, guter Mensch? Ich gehe zu dem schwarzen Herrn, der im Glasschloss lebt, antwortete der Soldat. Ich habe gehört, dass dieser Herr sehr viel weiß. Kannst du ihn fragen, wann ich Früchte tragen werde? Gestern waren hier Männer und sagten: Wenn ich nächstes Jahr immer noch keine Früchte trage, dann werden sie mich fällen. Gut, ich frage ihn, versprach der Soldat. Am nächsten Morgen ging er weiter, bis der Weg an zwei riesigen Bergen endete. Er konnte sie weder passieren noch umgehen. So steil und riesig waren sie. Ratlos stand er davor und bat die Berge: Liebe Berge, seid doch so lieb und lasst mich durch. Und wohin gehst du? Fragten die Berge. Ich gehe zu dem schwarzen Herrn, der im Glasschloss lebt. Wir haben gehört, dass dieser Herr sehr viel weiß. Kannst du ihn fragen, wie lange wir hier noch Wache halten müssen? Wir vermissen das Leben. Gut, ich frage ihn, versprach der Soldat. Die Berge teilten sich und ließen einen schmalen Weg frei. Der Soldat konnte ohne weiteres durchgehen und so ging er weiter und kam an einen Fluss. Er schaute sich um, es gab weder eine Brücke noch ein Boot, um den Fluss zu passieren. Er lief hin und her, fand aber keine Möglichkeit. So wandte er sich dem Fluss zu und bat ihn: Lieber Fluss, sei doch so lieb und bring mich ans andere Ufer. Und wohin gehst du? Fragte der Fluss. Ich gehe zu dem schwarzen Herrn, der im Glasschloss lebt. Ich habe gehört, dass dieser Herr sehr viel weiß. Versprich mir aber, dass du diesen Herrn fragst, warum weder Fische noch andere Tiere in meinem Wasser leben. Gut, ich frage ihn, versprach der Soldat. Dann stell dich auf meine Wellen und ich bringe dich rüber. Der Soldat stellte sich auf die Wellen und der Fluss brachte ihn ans andere Ufer, so dass er sogar trocken blieb. Der Soldat sah schon von weitem ein funkelndes Glasschloss. Er erreichte es noch vor Sonnenuntergang. Es war außergewöhnlich schön und von der untergehenden Sonne beleuchtet, funkelte es in allen erdenklichen Farben. Der Diener ließ den Soldaten in das Schloss herein und kaum war er bei dem schwarzen Herrn, da sagte dieser zu ihm: Ich weiß, du suchst eine Stelle. Die kannst du für ein Jahr haben, wenn du gute Dienste leistest. Darauf könnt ihr euch verlassen, antwortete der Soldat. Ich habe in der Armee gedient und während der ganzen Dienstzeit habe ich keine Rüge bekommen. Und ich habe dort lange gedient, bis ich alt wurde. Ihr könnt sicher sein, dass ich den Wünschen des Herrn gerecht werde. Dann sagte der Herr zu seinem Diener: Gib diesem Mann genug zu essen. Bring ihn in sein Zimmer und gib ihm weiches Bettzeug. Ab morgen früh soll er Schafe weiden. Am nächsten Morgen gab der Diener dem Soldaten eine Peitsche und eine Hirtenflöte und sagte: Wenn du mit der Peitsche klitschst, werden sich die Schafe auf der Wiese verteilen und wenn du mit der Hirtenflöte bläst, kommen sie alle wieder zusammen. Du musst nur aufpassen, dass die Wölfe keinen Schaden anrichten. So begann der Soldat, die Schafe zu weiden. Er weidete sie gut. Es war ein Jahr vergangen. Alle Schafe waren heil und gesund und der Soldat ließ keinen Wolf an die Herde heran. Am letzten Tag des Dienstjahres ließ der Herr den Soldaten zu sich kommen und sagte zu ihm: Du hast gut gedient. Jetzt darfst du um alles bitten, was du möchtest. Mein bester Verdienst ist, dass ich diese Arbeit hatte. Es war mir eine Freude. Ich möchte nur drei Fragen stellen, damit ich meine Versprechen halten kann, die ich dem Fluss, den zwei Bergen und dem Apfelbaum für ihre Hilfe gegeben habe. Das ist gut, dass du fragst, was du nicht weißt. Wer fragt, irrt sich nicht. Außerdem soll man seine Versprechen halten. Sie sind wie Schulden, man muss sie einlösen, antwortete der Herr. Dann stellte der Soldat die Fragen. Der Fluss hat mich auf seinen Wellen trocken ans andere Ufer gebracht. Die Berge haben sich geöffnet und mich durchgelassen. Der Apfelbaum hat mir eine sichere Übernachtung gewährt. Dafür haben sie mich gebeten zu erfahren, warum keine Lebewesen im Fluss leben, wie lange noch die Berge Wache halten müssen und warum der Apfelbaum keine Früchte trägt. Der Herr antwortete: Im Fluss werden sich Fische und andere Wassertiere vermehren, wenn der Fluss das erste lebende Opfer bekommt. Die Berge beenden ihre Wache, wenn sie wenigstens einen Menschen verschlucken. Und der Apfelbaum wird Früchte tragen, wenn jemand das Gold unter seinen Wurzeln ausgräbt. Das sind die Antworten, die du weitergeben kannst. Ich möchte dir nur noch einen Ratschlag als Belohnung für deinen Dienst geben. Sei klug. Wenn du ihnen dies erzählst, geh umsichtig damit um. Der Soldat bedankte sich und ging denselben Weg zurück. Zuerst kam er zum Fluss. Der Fluss rief schon von weitem: Hast du den schwarzen Herrn gefragt, warum sich keine Lebewesen in meinem Wasser vermehren? Ja, ich habe gefragt, antwortete der Soldat. Und was hat er dir geantwortet? Fragte weiter der Fluss. Bring mich ans andere Ufer, dann sage ich es dir. Der Fluss brachte ihn ans andere Ufer. Der Soldat kletterte auf die höchste Böschung und sagte: In deinem Wasser werden sich Lebewesen vermehren, wenn du einen Menschen mit deinen Wellen verschlingst. Mit diesen Worten setzten sich die Wellen in Bewegung, das Wasser stieg mit breiten, furchterregenden Wirbeln hoch, wogte und schäumte und trat über die Ufer. Aber es konnte den Soldaten nicht mehr erreichen und ihm nichts antun. Dann kam der Soldat zu den Bergen und diese riefen schon von Weitem: Hast du den schwarzen Herrn gefragt, wie lange wir hier noch Wache halten müssen? Ja, das habe ich getan, antwortete der Soldat. Und was hat er dir gesagt? Lasst mich durch, dann sage ich es euch. Die Berge trennten sich und ließen den Soldaten durch. Er ging ein Stück weiter, dann sagte er zu den Bergen: Eure Wache wird zu Ende gehen, wenn ihr einen Menschen verschluckt. Die Berge polterten und rumpelten, dass die Erde um sie herum erbebte, aber sie konnten den Soldaten nicht mehr erreichen und ihm nichts Böses antun. Dann kam der Soldat zu dem Apfelbaum und dieser rauschte schon von Weitem. Hast du den schwarzen Herrn gefragt, wann ich Früchte tragen werde? Ja, das habe ich, antwortete der Soldat. Und was hat er dir gesagt? Unter dir liegt viel Gold begraben. Wenn jemand dieses Gold ausgräbt, wirst du Früchte tragen. Lieber Mann, sei doch so lieb und grabe das Gold aus, bat der Apfelbaum den Soldaten. Du wirst reich sein und brauchst nicht mehr durch die Welt zu streifen und Not zu leiden. Ich ziehe gerne durch die Welt. Was soll ich mir noch diese Last aufbürden? Lässt du dann zu, dass ich umkomme? Fragte der Apfelbaum weinend. Das ist etwas anders. Diesen Dienst kann ich dir gerne erweisen. Der Soldat fing an zu graben. Kaum hatte er 2 Fuß breit Erde ausgegraben, als aus dem Gebüsch 3 Räuber heraussprangen. Sie stachen dem Soldaten die Augen aus, gruben das Gold aus und füllten es in Säcke, die so schwer waren, dass die Räuber sie kaum noch tragen konnten. Der Soldat stöhnte unter dem Apfelbaum und wusste nicht, was er nun tun und wie er mit diesem Unglück umgehen sollte. Der Apfelbaum war traurig und sagte zu dem Soldaten: Du hast wegen mir so ein bitteres Leid erfahren. Ich kann dir leider gar nicht helfen. Ich kann dir höchstens mit meinen Ästen Schatten spenden und dich von der prallenden Sonne schützen, damit du den Schmerz und Hunger leicht ertragen kannst. Hör zu, morgen in der Nacht kommen 3 Vögel hierher. Sie kommen hier zusammen, um sich auszutauschen. Das tun sie einmal im Jahr und immer in derselben Nacht. In der nächsten Nacht kamen in der Tat 3 Vögel zu dem Apfelbaum geflogen und unterhielten sich. Der eine Vogel sagte: Ich war in einer Stadt im Osten, die in 3 Tagen zu erreichen ist. Dort sind alle Quellen ausgetrocknet. Die Menschen leiden ohne Wasser große Not. Aber wenn jemand den Stein in der Mitte der Stadt wegschieben würde, wären die Wasserquellen wieder voll. Der andere Vogel erzählte: Weit weg von hier im Westen lebt ein Fürst. Seine Tochter ist sehr krank. Schon seit 1 Jahr quält sie sich und kein Arzt konnte ihr bis jetzt helfen. Dabei ist es ganz einfach, sie zu heilen. Die Tochter des Fürsten hat sich einmal ihre Haare gekämmt und der Wind hat einige aufgegriffen und im Hof verteilt. Eine verzauberte Kröte hat sie gefunden und für ihr Nest am Tor genommen. Deshalb ist das Mädchen erkrankt. Wenn jemand dieser Kröte die Ehre erweist und sie streichelt, ohne sie zu fürchten, wird sie sich wieder in einen Menschen zurückverwandeln und ihr Nest wird verschwinden. Die Tochter des Fürsten wäre dann wieder gesund. Und der dritte Vogel sagte: Ich habe nicht so viel erfahren. 3 Räuber haben sich gestern unter diesem Apfelbaum viel Gold ausgegraben. Der eine Räuber hatte den Sack zu voll gefüllt, beim Tragen zog er sich einen Bruch zu und starb unterwegs. Der zweite wurde von den Bergen verschluckt und den dritten hat der Fluss verschlungen. Diese Übeltäter haben einem unschuldigen Menschen, der diesem Apfelbaum helfen wollte, Unrecht getan. Sie haben ihm die Augen ausgestochen und blind zurückgelassen. Wenn er hören würde, was wir reden, könnte er sein Augenlicht wiederfinden. Unter diesem Apfelbaum wächst ein Kraut. Wenn er mit diesem Kraut seine Augen einreiben würde, könnte er wieder alles sehen. So könnte er der Stadt, welche ohne Wasser geblieben ist, und dem Fürsten, dessen Tochter schwer krank ist, Hilfe leisten. Das ist nicht zu Ende, aber wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Ich denke, wem diese Geschichte gefallen hat, kann sie weiterlesen. Und das war die wahrscheinlich eine der längsten und wahrscheinlich die grausamste, nicht? Das, um den Grad der Grausamkeit darzustellen.
Sehr schön. Wir enden also mit diesem Cliffhanger hier. Wer wissen möchte, was einen glücklichen Menschen ausmacht, muss das Märchen danach lesen. Da bekommt er die Gebrauchsanweisung praktisch, wie man glücklich durchs Leben geht. Ja, dieses Buch ist jetzt seit ein paar Tagen auf dem Markt. Sie können sich das wünschen, Sie können sich das kaufen, Sie können es lesen. Ja, viel Spaß beim Entdecken, viel Spaß beim Entdecken des Gastlandes Litauen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Viel Vergnügen noch heute auf der Messe. Dankeschön, Frau Ulke-Kühl.
Vielen Dank. Vielen Dank, und ich möchte nur eines sagen, dass Märchen, diese, vor allem diese Märchen, zu Unrecht als Kindermärchen bezeichnet werden. Deshalb habe ich auch geschrieben, für klein und vor allem groß, weil hier so diese Geschichten wirklich in jedem Alter, glaube ich, auch sehr hilfreich sein können. Vielen Dank und viel Spaß noch auf der Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.